Das Problem des Leidens und des Bösen wäre zu viel für heute Abend. In dieser Stunde werden wir uns auf das Problem des Leidens beschränken. Wenn es wirklich Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Nun, normalerweise würde ich sagen, schlagt in eurer Bibel folgende Stelle auf. Aber heute Abend möchte ich, dass wir mit logischem Denken beginnen. Das soll nicht heißen, dass die Bibel nicht logisch wäre, okay? Nicht, dass ihr denkt, ich bin abtrünnig geworden. Also Tatsache 1. Die Bibel, okay? Die Bibel lehrt, dass Gott gut und allwissend und allmächtig ist. Und eine Menge mehr. Aber auf jeden Fall, Gott ist gut, Gott weiß alle Dinge und er hat alle Kraft. Tatsache Nummer 2, es gibt weiterhin in der Welt Leid und Böses. Okay, so weit, so gut. Die Bibel sagt, Gott ist so und wir schauen uns die Welt an und wir sagen, die Welt ist so. Und dann gibt es 2, vielleicht gibt es mehr, aber es gibt auf jeden Fall 2 Schlussfolgerungen. Erstens, entweder weiß Gott nichts davon, ist unfähig oder nicht willens, in diese Umstände einzugreifen. Daraus schließe ich, dass er nicht gut ist und ich verweigere ihm meine Anbetung. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, eine zweite Schlussfolgerung wäre, Gott ist sich dessen bewusst. Er ist auch fähig und er ist willens oder willig, unter diesen Umständen so einzugreifen, wie er weiß, dass es das Beste ist. Auch wenn das vielleicht von meinen Erwartungen etwas abweicht. Daraus schließe ich, dass er gut ist und ich bete ihn bereitwillig an. Ich weigere ihm nicht meine Anbetung. Denn ich schließe daraus, er weiß und er ist fähig. Aber seine Absicht, Leiden zuzulassen, ist höher als mein Verständnis. Und ich schließe auch daraus, er weiß nicht nur und ist fähig, sondern er ist willig, aber sein Zeitplan oder seine Bedingungen für die Beseitigung des Leidens könnten anders sein als meine. Okay, Gott ist so, die Welt ist so. Entweder sage ich, den Gott gibt es nicht, oder mittlerweile ist er unfähig, oder er ist durchaus fähig, es ist nur noch nicht die richtige Zeit. Nun wollen wir aber ein paar Bemerkungen oder Beobachtungen machen zur Heiligen Schrift. Und ihr seid bibelkundig, mein persönliches Leiden und deins ist nicht immer eine direkte Folge meiner persönlichen Sünde. Manche denken, wenn ich etwas verkehrt mache, wird Gott mich totschlagen durch einen Blitzschlag. Oder wenn jemand totgeschlagen wurde durch einen Blitzschlag, war es deshalb, weil er besonders böse war. Aber ja, Leiden ist eine Konsequenz der Sünde, aber nicht immer eine direkte Konsequenz oder eine direkte Folge deiner persönlichen Sünde. Und ich gebe euch ein Beispiel am Ende davon. Aber und Menschen, die leiden, oh, ich habe vergessen, Johannes Kapitel 9, 1 bis 3, da haben sie gefragt, wer hat gesündigt, dass er blind geboren wurde? Und Jesus sagte, weder er noch seine Eltern hatten gesündigt. Das heißt nicht, dass sie nie gesündigt hatten, aber das war nicht die Ursache, sondern dass die Werke Gottes an den Tag gelegt werden. Johannes 9, 1 bis 3. Zweitens, Menschen, die leiden, tun dies nicht in jedem Fall, weil sie schlechter sind als andere. In Lukas 13, in den Versen 4 bis 5, hat der Herr Jesus Christus gefragt, denkt ihr, dass die Leute, auf die der Turm gefallen ist, sind durch einen Arbeitsunfall oder irgendeinen Unfall ums Leben gekommen. Denkt ihr, dass sie schlimmer waren als die anderen Bewohner? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Das bedeutet nicht, dass jedem in Jerusalem ein Turm auf den Kopf fällt, aber alle werden umkommen, wenn sie nicht Buße tun. Also diese, die früher starben, waren nicht böser als die, die später ums Leben gekommen sind. Dann drittens, also mein persönliches Leiden ist nicht immer eine direkte Folge meiner persönlichen Sünde. Menschen, die leiden, tun dies nicht in jedem Fall, weil sie schlechter sind als andere. Drittens, und ich glaube, ich habe das auch jüngst in einer Botschaft gesagt, aber es gibt etwas Schlimmeres als 38 Jahre lang verkrüppelt zu sein. Johannes 5, Vers 14. Hier war der Mann, der konnte nicht gehen. Und ob ein Engel die Gewässer berührt hat oder ob es Heilquellen waren. Es gibt übrigens diesen Teich, so halte ich euch wach. Es gibt diesen in Jerusalem, der wird gerade ausgegraben und ich bekomme fast jede Woche neue Informationen dazu. Schon schön. Aber wir wissen, es gibt Heilquellen hier in Deutschland und an anderen Stellen. Und dieser Mensch, der war lahm und vielleicht hat jemand gesagt, ach, das Wasser bewegt sich. Was wollte er machen? Jetzt ist die Gelegenheit. Wenn ich nur an dieses Wasser gelangen könnte, würde ich vielleicht Heilung bekommen. Aber dort angekommen, nach einigen Sekunden oder Minuten sogar, war der Teich vielleicht schon voller Leute und er konnte nicht hinein. Oder er hatte keinen, der Interesse an ihn hatte, um ihm zu helfen ins Wasser hinein. Der Herr Jesus Christus sagte, ja, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und später hat er ihn im Tempel gefunden und hat gesagt, von nun an sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres dir passiert. Ärger als 38 Jahre herumliegen, nicht gehen zu können, ja, denn eine Ewigkeit getrennt von Gott in der Strafe, der bewussten Strafe der Hölle, wäre schlimmer als 38 solche Jahre. Das Thema ist, warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es das Leid? Also, Nummer 4. Wir reden von den Schuldlosen, die leiden. Habt ihr das nicht gehört? Wir reden von den unschuldigen Opfern, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Bibel lehrt, dass es keine Unschuldigen gibt. Jeder Mensch, mit der einen Ausnahme, Jesus Christus. Aber davon abgesehen, wird jeder in die Welt geboren mit einer sündhaften Natur und es dauert nicht lange, bis diese Natur, diese sündige Natur, ja, sich erkennen lässt. Auch bei den allerkleinsten Kindern. Wenn wir dann wirklich das unschuldige Opfer in Schutz nehmen wollen, dann sind wir gezwungen, uns mit Jesus auseinanderzusetzen. Denn er ist der einzige Unschuldige und er ist das einzige unschuldige Opfer je gewesen. Also wirklich unschuldig. Aber er hat gelitten, am allermeisten übrigens. Und dann fünftens, ursprünglich war die Welt gut. Alles war nicht nur gut, sondern sehr gut. Das Einzige, was nicht gut war, war das, was noch nicht vollständig war. Was nicht vollendet war. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde ihm eine Gehilfin machen, ihm ähnlich. Und das ist in 1. Mose 1,31. Es ist alles sehr gut. Und 1. Mose 2,18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber ursprünglich war die Schöpfung gut. Gott hat die Schöpfung nicht schlecht gemacht. Nicht blutrot am Zahn und Kralle. Die Sünde war die Ursache für das Leid. 1. Mose 2,17, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sicherlich sterben oder sterbend werdet ihr sterben, ist die hebräische Formulierung. Und in Kapitel 3, Vers 17 lesen wir auch, dass Gott die Schlange, den Mann, die Frau zur Rede genommen hat und sagte, es gibt Konsequenzen. Ich habe zum Beispiel deinetwillen die Erde geflucht oder verflucht. Aber auf jeden Fall, 1. Mose 3,17, das war der Beginn des Leidens in der Welt als Konsequenz der Sünde. Und wie wir in der Serie zu dem Römerbrief gesehen haben, in Römer 8, in den Versen 22 und 23, ist der jetzige Zustand der Welt oder der Schöpfung einer des Stöhnens oder Seufzens. Die Schöpfung stöhnt, die Menschen stöhnen auch. Das ist, also, und ab und zu mal wird das hörbar, Erdbeben, die lassen so nicht Seufzer, sondern ein Stöhnen von sich, aber auch selbst, wo es idyllisch ist, Camp Impact, man legt sich schlafen und betrachtet die Sterne und bewundert die Schöpfung und hört dann im Hintergrund, wie ein Tier ein anderes totschlägt. Also das gibt es auch. Und das Tier, das stirbt, stöhnt. Und am Ende stöhnt dann auch der Löwe, der so viele andere Tiere gefressen hat. Aber wenn er alt ist und sich nicht verteidigen kann, dann stöhnt er auch. Die ganze Schöpfung stöhnt. Aber denkt bitte nicht, dass Gott dann irgendwie nicht beteiligt wäre. Und ich meine nicht, dass er schuld daran ist. Natürlich hat er eine Welt geschaffen, wo so etwas möglich war. Die Entscheidung zur Sünde war, weil er den Menschen eine Entscheidungsfähigkeit gegeben hat. Aber er ist nicht teilnahmlos. Das wollte ich sagen, nicht unbeteiligt, sondern teilnahmlos oder teilnahmslos mit S. Okay. Und in diesem selben Kapitel, Römer 8, in den Vers 26 heißt es, der Geist Gottes stöhnt auch. Er stöhnt, wenn wir beten. Wenn wir seufzen im Gebet, wird er gerührt durch unseren Schmerz und unser, ja, überfragt sein und er stöhnt mit. Aber eines Tages, nach Offenbarung 21, Vers 4, wird es das Leid nicht mehr geben, den Tod, den Schmerz, Tränen wird es auch nicht mehr geben. Das alles wird nicht mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Das ist ein bisschen Perspektive zum Leid. Nun kehren wir aber zu der menschlichen Logik zurück. Und ich möchte, dass ihr auch mitdenkt. Ich denke, dass ihr die Behauptungen, die ich machen werde, auch nachvollziehen könnt, ohne dass ich bei jeder Überlegung einen Bibeltext zitiere. Beobachtungen aus der menschlichen Logik, Wege, auf denen Leiden, das Leiden, gut sein und Gutes bewirken kann. Und das ist auch beobachtbar, auch ohne Bibelkenntnis. Erstens, Leid kann einem Menschen schädliche Folgen bewusst machen. Wenn du siehst, dass es Leid gibt, wirst du dieses Leid, also du wirst sehen, also es gibt Konsequenzen und diese möchte ich meiden. Wir haben einen Bekannten, manche kennen ihn, Nati, glaube ich, also von Mark, der Sohn, der sich die Hand so sehr verbrannt hat. Nun, was sagt deine Mutti, wenn es eine Tasse heißen Tee gibt? Heiß. Vorsicht, heiß. Und das Kind lernt dann, vielleicht indem das Kind diese Tasse berührt, was heiß bedeutet. Aber verbrennt die Hände nicht so schlimm. Später mal, wenn eine Mutter oder ein Vater sagt, das Kind kommt ein bisschen zu nah an dem Ofen, heiß, Dann weiß das Kind, also es ist mir bewusst, dass es schädliche Folgen geben kann. Und wenn ein Kind stolpert und seine Hand dagegen tut, dann ja, ist das schade. Aber Leid kann einem Menschen schädliche Folgen bewusst machen. Leid kann zweitens einem Menschen bewusst machen, dass er Hilfe braucht. Wenn du leidest, dann bist du auf die Hilfe anderer angewiesen. Und das Gute ist, wenn du das erkennst, du bist auch an die Hilfe Gottes angewiesen. Dann ist Leid auf jeden Fall gut. Sonst gehst du durch dein Leben und denkst, ich brauche die Hilfe anderer nicht. Aber nein, Leid kann ein Liebesbeweis Gottes sein, dass dich dessen bewusst machst, du brauchst meine Hilfe oder du brauchst auf jeden Fall Hilfe. Und Leid kann drittens ein Mittel sein, um den eigenen Glauben oder eben den Mangel an Glauben deutlich zu machen. Manche Leute, wenn sie leiden, geben ihren Glauben auf. Manche, wenn sie leiden, gehen durch dieses Leid und haben einen stärkeren Glauben. Auf jeden Fall wird das Leid zeigen, was die Beschaffenheit deines Glaubens ist. Ist das jetzt Unglaube oder ist es Glaube? Leid tut was Gutes. Das macht uns dessen bewusst, was wir für einen Glauben oder Unglauben haben. Widersetzt man sich Gott und misstraut ihm? Oder ist man von ihm abhängig und vertraut ihm? Es ist gut, dies herauszufinden und wenn nötig, zu ändern, bevor man vor Gott steht. Viertens, Leid kann uns dazu bringen, die Dinge aus einer realistischen Perspektive zu betrachten. Wenn wir leiden, werden wir daran erinnert, dass ein schönes Leben weder dauerhaft noch realistisch ist. Wenn du gerade ein schönes, unbekümmertes Leben führst, sollst du zur Kenntnis nehmen, aber vielleicht kann ich dich davon nicht überzeugen. Das ist nicht ein dauerhafter Zustand. Und es ist für viele nicht realistisch. Wenn du ein bisschen Leid erleiden müsstest, würdest dir vielleicht klar sein, dass das, was du bisher erlebt hast, von kurzer Dauer war und nicht der Normalfall. Und das ist ein Gefallen, das Gott dir tut, wenn er erlaubt, dass du ein bisschen von dem Leid schmeckst, damit du weißt, du hast bisher den Ausnahmezustand erlebt und nicht der Ewige, den Ewigen. Dann fünftens, Leiden bietet eine Gelegenheit, ein höheres Gut zu erreichen. Zum Beispiel, schöne Tugenden wie Mitgefühl an den Tag zu legen. Mitgefühl ist was sehr Schönes, aber Mitgefühl wäre nicht nötig, wäre nicht möglich, wenn es nicht Leid geben würde. Wenn du einen Leidenden siehst und du hast mit ihm Mitgefühl, ist das wirklich sehr schön. Und insofern können wir sagen, Leid bietet die Möglichkeit, gute Tugende an den Tag zu legen. Wenn es nicht Zweifel geben würde, würde Glaube keine Tugend sein. Wenn es, wenn die Menschen nicht unmöglich wären, wäre Langmut nicht so schön. Und wenn die Probleme nicht so groß wären, wäre Ausdauer auch nicht so eine große Tugend. Es sind die Dinge, Entschuldigung, dass mir gerade dieses Beispiel eingefallen ist, aber du kaufst einen neuen Wagen und hast reihenweise Pannen. Und durch Gottes Gnade kannst du vielleicht Ausdauer oder Geduld an den Tag legen. Das ist schön, wenn du das kannst. Und dann würde man natürlich auf Jesus hinweisen und sagen, das könnte ich eigentlich nicht, aber gib mir die Gnade dazu. Könnte Gott das Leiden verhindern? Ja, er könnte es. Dann denken wir, wäre das dann nicht besser, wenn er es täte? Das hängt davon ab, was man dann unter besser versteht, wie man besser definiert. Gut, ich weiß, wenn ein neugeborenes Kind an einem schweren Leid leiden würde, würden diese Antworten vielleicht ein bisschen oberflächlich vielleicht ankommen. Also, das soll besser sein. Natürlich ist es nicht schön, wenn ein krankes Kind stirbt. Also ich selbst bin überzeugt, Gott wird das Richtige tun in Bezug auf die Seele dieses Kindes. Ich denke, dass das vielleicht eine Gnade ist. Also ich habe das zu anderen Zeiten gepredigt, aber also, dass ein Kind dann groß wird und seine Faust ins Gesicht von Gott schwingt oder hebt, ist, tja, was wäre besser? Kenntnisse zu haben und sich gegen Gott zu widersetzen oder keine solche Erkenntnisse zu haben? Ganz davon zu schweigen, ob das Kind verloren gehen würde oder nicht, was ich nicht denke. Also, was ist besser? Was ist aus Gottes Sicht besser? Gott sagt, es ist besser, dass man an einer Beerdigung teilnimmt, als an einer Feier. Das ist in Prediger 7,2. Weil das realistisch ist, das ist das Ende eines jeden Menschen. Gott sagt, dass es besser ist, zu sterben, als ein Leben in der Sünde zu führen, die andere auch zur Sünde ermutigt. Markus 9,42. Das hatten wir letzte Woche. Gott sagt, es ist besser, wie wir am Sonntag gesehen haben, mit einer Hand, mit einem Fuß, mit einem Auge ins Reich Gottes zu gehen, als mit zwei dieser in die Hölle. Gott sagt, es ist besser für einen Menschen, nie gelebt zu haben, als dass man Jesus verraten hätte. Markus 14,21, bezogen auf Judas Iskariot. Gott sagt, dass es für einen Menschen sogar besser ist, zu sterben und bei Christus zu sein, als weiter als Christ zu leben, obwohl es manchmal notwendiger ist für andere. Aber tot zu sein und bei Christus ist sogar besser, als ein lebender Christ zu sein, sagte Paulus unter Inspiration. Und Gott sagt, es wäre besser, und hört bitte, Gott sagt, es wäre besser, die Wahrheit nie gehört zu haben, als sie zu hören und sie zu verwerfen. 2. Petrus 2, die Verse 21 und 22. 2. Petrus 2, 21 und 22. Viele Zweis, damit ihr das wisst. Genau, Philipper 1, die Verse 21 bis 24. Philipper 1, 2, 21 bis 24. Okay, wenn ein Mensch die Wahrheit gehört hat und sie verwirft, wird er eine schlimmere Strafe bekommen. Dann könnte man vielleicht sagen, dann tut man der Welt keinen Gefallen, indem man ihnen das Evangelium gibt. Moment einmal, geben wir ihnen das Evangelium nicht, werden sie alle ins Verderben fahren. Geben wir es ihnen, werden manche sich bekehren. Für wen ist es dann schlimmer? Für die Leute, die die Wahrheit gehört haben, das Evangelium, und sie glauben nicht daran. Für sie ist es schlimmer. Aber für die Leute, die sich bekehrt haben, ist es Längen besser. Persönliche Schlussfolgerungen. Leiden ist nicht sinnlos. Es kann sogar nützlich sein. Wie gesagt, Leiden kann uns dazu bringen, uns der Möglichkeit von Schmerzen bewusst zu werden. Leiden kann uns dazu bringen, mit unserer Haltung gegenüber denen bewusst zu werden, dass wir für unser Leid verantwortlich machen. Ach, das heißt, Leiden kann dich darauf aufmerksam machen, dass du gegen Gott bist, dass du rebellisch gegen Gott bist. Oder kann dir zeigen, dass du zu ihm Vertrauen hast. und so weiter. Ich werde diese nicht wiederholen, die hatten wir schon. Wenn ihr heute leidet, müsst ihr nicht folgern, dass das eine direkte Folge deiner eigenen persönlichen Schuld ist. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, aber eine Frau kam an die Tür der Gemeinde, also nicht der Gemeinde, sondern des Hauses. Ich sagte, was ist denn heute los? Du bist nicht glücklich. Und sie sagte, etwas Furchtbares ist geschehen. Ihr Sohn war ums Leben war verunglückt und starb ein paar Tage darauf. Diese Frau sagte mir, sie wüsste, warum das ihr geschehen ist, weil sie vor vielen Jahrzehnten eine schwere Sünde begangen hatte. Und sie wusste, Gott würde sie viele Jahre später, sagen wir 50 Jahre später, dafür bestrafen. Nun, Gott gebraucht solche Dinge in unserem Leben, um unser Gewissen aktiv zu machen. Josefs Brüder zum Beispiel, als sie das Geld in ihren Sack bekommen haben und als der Mann sie schlecht behandelt hat, sagten sie, es ist wegen unseres Bruders, was sie nicht wussten ist, er steht vor ihnen. Aber ihr Gewissen nach 17 Jahren plagte sie immer noch. Aber vielleicht hat Gott andere Absichten. Und wenn du nicht leidest, denke doch nicht, dass du Gottes Lieblingskind bist. Dieselbe Frau hat mir gesagt, es geht mir so gut, ich muss ja sein Lieblingskind sein. Nee, Moment einmal. Die Güte Gottes will dich zur Buße führen, nicht zur Selbstzufriedenheit. Es gibt etwas, was schlimmer ist als ein relativ kurzes Leben voller Leiden, und das ist eine Ewigkeit der Strafe. In Lukas 16, 25, Abraham sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Es ist möglich, dass dein Leid das Liebevollste ist, was Gott dir tun könnte. Denn er lässt dich erkennen, die Sünde hat Folgen. Hey, wenn ein Kind nie eine Strafe bekommt, wird es verwöhnt. Es denkt, es kann sich alles erlauben und es gibt keine Folgen. Das ist für das Kind nicht gut. Wenn Gott so mit uns umgehen würde, würden wir auch verwöhnt sein. Nicht Gottes Kinder, aber verwöhnt. Das wäre eine negative Folge. Es ist gut, dass Gott uns Negatives erleiden lässt. Es macht uns auch der Kürze des Lebens bewusst. Es kann unser Misstrauen Gott gegenüber vor Augen führen. Und es kann uns ein Verlangen nach einem anderen Leben mitteilen. Wenn du in diesem Leben leidest, könntest du ein Verlangen danach bekommen, ein Leben ohne Leid zu bekommen. Ein Leben, das himmlisch wäre. Und die Bibel sagt, wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Aber das ist nicht ein Trost, worauf jeder Anspruch erheben kann. Wir seufzen in diesem Leibeszelt und sind beschwert. Aber die wir Jesus kennen, wir wünschen uns, dass wir überkleidet werden vom Leben. Und nicht einfach, dass wir sterben. Manche freuen sich auf ihren Tod. Sie denken, wenn ich tot bin, wird alles vorbei sein und ich werde kein Leid mehr haben. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Für uns, die wir Jesus kennen, wenn dieses Leben vorbei ist, dann gehen wir in die Herrlichkeit. Das ist ein Trost. Bitte sag nicht übrigens, ich verdiene etwas Besseres. Anstattdessen sollte man vielleicht fragen, warum leide ich nicht mehr? Also warum habe ich nicht mehr gelitten? Denn ich bin schuldig und ich verdiene Schlimmeres. Glenda Davis stand an der Kasse und jemand hat gesagt, wie geht's? Und sie sagte, besser als ich verdient habe. Oh, sagte die Kassiererin. Sie sagte, ja, wegen mir ist jemand gestorben. Die Frau guckte nicht so schlecht, also war verdutzt. Ja, sagte sie, wegen meiner Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen. Aha, auf einmal wusste die Kassiererin und die Leute, die Schlange standen, um was es sich handelte. Aber wir haben Schlimmeres verdient. Aber der Herr Jesus Christus hat nur Gutes verdient. Und er starb an deiner und meiner Stelle. Und wenn du nicht an ihn gläubig bist, ist es höchste Zeit. Leid gibt es in der Welt und es ist nicht dauerhaft für die Kinder Gottes. Aber für die Leute, die nicht Kinder Gottes sind, ist es nur ein Vorgeschmack, ein kleiner Vorgeschmack. Das sage ich aus Liebe, nicht mit Freude. Und wenn jemand vielleicht mithört und kein Christ ist, dann bitte nimm's Gott nicht übel, dass du leidest. Lerne daraus und ziehe die Folgen und geh zu ihm hin. Er ist gerne bereit, dein Leid zu mildern, dein Leid zu tragen und dir ein Leben zu geben, das nicht voller Leid ist, in der Ewigkeit allerspätestens. Lasst uns beten. Herr, wir bitten für die Menschen im Seniorenheim, die da tagelang im Rollstuhl sitzen. Und Herr, bitte sprich zu ihren Herzen und hilf ihnen, Vertrauen zu haben zu dir und es dir nicht übel zu nehmen, dass sie da sitzen. Schließlich, wenn sie nicht da gesessen hätten, hätten sie dies nicht gehört. Wenn es ihnen gut gehen würde, würden sie kein Verlangen danach gehabt haben, eine Erklärung des Leides groß zu haben. Also war es eine Gnade, dass sie zumindest diese biblischen Erklärungen hören konnten. Bitte hilf dem Personal, dass es sich bekehrt und hilf, dass wir Menschen von der Hoffnung in Jesus Christus erzählen und dass wir die Lasten der anderen tragen, wie du auch unsere Lasten getragen hast, bitten wir im Namen Jesu. Amen.